Corona hat uns vor ein paar Jahren aus unserem beschaulichen Leben herausgerissen. Vieles, was wir als unser selbstverständliches, gutes Recht gesehen haben, bei uns in Westeuropa, war in Frage gestellt. Das hat in vielen Christen die Frage aufgeworfen: In welchen Zeiten leben wir eigentlich? Leben wir eventuell in einer neuen Phase der Endzeit? Müssen wir uns jetzt gar vor dem Staat schützen als Christen? Nun ist der Krieg in der Ukraine dazu gekommen. Die unmittelbaren Auswirkungen sind uns alle vor Augen oder wir spüren sie. Die Flüchtlingswelle, Preissteigerungen, die verzweifelte Suche von uns im Westen nach neuen Energiequellen. Dieser Krieg wirft neue Fragen auf. In welcher Zeit leben wir? Ich erinnere, wir leben schon seit etlicher Zeit in schwierigen Umständen. 15 Jahre ist es her, oder was, die Bankenkrise, die uns durchgeschüttelt hat, manchen von uns vielleicht schlaflose Nächte gebracht hat wegen dem Vermögen. Dann der arabische Frühling, der brutal niedergeschlagen worden ist. Der Vernichtungskrieg in Syrien mit seinen schrecklichen Folgen wie der Flüchtlingswelle. Die Annektierung der Krim durch Russland. Und die Liste würde sich noch lange fortsetzen lassen. Ich möchte heute anhand der Bibel drei Fragen beantworten. Nein, das stimmt jetzt gar nicht. Aha, okay. Falsch gedrückt, so jetzt. Falsche Richtung, genau. So, in welchen Zeiten leben wir? Das ist die erste Frage. Wie müssen wir die Zeit heute bewerten? Die zweite Frage, wie können wir in diesen Zeiten als Christen bestehen? Und die dritte Frage, wie geben wir anderen Menschen heute Orientierung? Ich möchte mit meiner Predigt uns helfen, die Zeit, in der wir leben, richtig einzuschätzen. Ich möchte uns helfen, mit Zuversicht in diesen Zeiten Jesus nachzufolgen und nach außen ein glaubwürdiges Bild vom Christsein abzugeben. Gleich zur ersten Frage, jetzt hoffentlich in die richtige Richtung. In welchen Zeiten leben wir? Ist das jetzt die Endzeit? Werden die Zeiten immer schlimmer? Johannes gibt uns mit den vier apokalyptischen Reitern eine Antwort auf diese Fragen. Diese Reiter haben ja die Menschen während der ganzen Geschichte fasziniert. Johannes charakterisiert mit diesen vier Reitern die Geschichte seit Pfingsten bis Jesus wiederkommen wird. Pfingsten bis Jesus wiederkommen wird. Ich lese den Text in der Offenbarung, und zwar in Kapitel 6 sind es die Verse 1 bis 8. Diese vier Reiter gehören zum ersten Gerichtszyklus, den wir in der Offenbarung lesen, nämlich zu den sieben Siegeln, die ja von Jesus einer nach dem anderen aufgebrochen werden. Und ich lese: Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln aufbrach. Und ich hörte, wie eine der vier mächtigen Gestalten mit Donnerstimme sagte: Komm! Ich schaute hin, da kam ein weißes Pferd. Sein Reiter hatte einen Bogen und erhielt eine Krone. Als Sieger zog er aus, um zu siegen. Dann brach das Lamm das zweite Siegel auf. Ich hörte, wie die zweite der mächtigen Gestalten sagte: Komm! Da kam ein anderes Pferd hervor, ein feuerrotes. Sein Reiter wurde ermächtigt, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sich die Menschen gegenseitig töteten. Dazu wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Dann brach das Lamm das dritte Siegel auf. Ich hörte, wie die dritte der mächtigen Gestalten sagte: Komm! Ich schaute hin, Da kam ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hielt eine Waage in der Hand. Aus dem Kreis der vier mächtigen Gestalten hörte ich eine Stimme rufen: Eine Ration Weizen oder drei Rationen Gerste für den Lohn eines ganzen Tages. Nur Öl und Wein zum alten Preis. Dann brach das Lamm das vierte Siegel auf. Ich hörte, wie die vierte der mächtigen Gestalten sagte: Komm! Ich schaute hin, da kam ein leichenfarbenes Pferd. Sein Reiter hieß Tod und die Totenwelt folgte ihm auf den Fersen. Ein Viertel der Erde wurde in ihre Macht gegeben. Durch das Schwert, durch Hunger, Seuchen und wilde Tiere sollten sie die Menschen töten. Soweit der Text aus der Offenbarung. Über den ersten Reiter wird gesagt, er sitzt auf einem weißen Pferd. Er hat einen Bogen in der Hand, er bekommt eine Krone und er vollbringt einen Siegeszug. Der Bogen ist zu der Zeit, als Johannes lebt, eine Angriffswaffe. Die Parther waren damals sowohl gefürchtet als auch berüchtigt wegen ihren Bogen. Und sie haben den Römern ganz große Schwierigkeiten gemacht. Ein paar Jahrhunderte später haben die Hunnen mit der Angriffswaffe Bogen Angst und Schrecken in Europa verbreitet. Der Reiter erhält eine Krone, das bedeutet Macht. Krone ist ein Symbol von Macht und dass er einen Siegeszug vollbringt, heißt, der ist nicht aufzuhalten. Er ist unaufhaltsam. Der erste Reiter also symbolisiert Angriffskriege als Kennzeichen der Endzeit, also der Zeit von damals, als Jesus gelebt hat, bis Jesus wiederkommt. Über den zweiten Reiter wird Folgendes gesagt. Er sitzt auf einem feuerroten Pferd. Er bekommt die Vollmacht, den Frieden von der Erde zu nehmen, mit der Wirkung, dass Unruhen entstehen, die Menschen sich gegenseitig umbringen, wie es im Text heißt. Das kann internationale Konflikte bezeichnen oder auch Bürgerkriege. Das Schwert ist groß, wird uns gesagt. Es ist also eine mächtige Waffe mit einer großen Wirkung. Viele Menschen in Europa konnten sich vor ein paar Jahren nicht mehr vorstellen, dass es jemals wieder Krieg in Europa geben könnte. Diese Vorstellung, oder man kann auch sagen Illusion, wurde jäh zerstört durch den Balkankrieg in den 90er Jahren. Und jetzt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir dürfen auch nicht den Nordirland-Konflikt vergessen, der viele Jahrzehnte gedauert hat, der eine Art Bürgerkrieg gewesen ist. Unruhen, Konflikte, Kriege, Auseinandersetzungen kennzeichnen ebenso wie die Angriffskriege die Zeit, von der, in der Johannes gelebt hat, sprich von Pfingsten her, bis Jesus wiederkommt. Der dritte Reiter sitzt auf einem schwarzen Pferd. Er hält eine Waage in der Hand. Es ist die Waage eines Händlers, mit der er eben die Waren abwiegt. Und eine Stimme aus dem Umkreis des Thrones Gottes ruft Preise aus. Zitiere: eine Ration Weizen oder drei Rationen Gerste für den Lohn eines ganzen Tages. Man muss sich vorstellen, es ist wie auf dem Markt, die Marktfrauen preisen ihre Produkte an und nennen ihre Preise, um Kunden anzulocken. Die Preise, die aber hier genannt werden, sind erschreckende Preise. Es sind Inflationspreise mit einer Rate von 1000% Inflation. Nicht 7 oder 10%, wie wir das vielleicht heute haben. Nur Öl und Wein sind von der Inflation nicht betroffen. Der dritte Reiter charakterisiert unsere Zeit, seit Beginn sozusagen der Zeit der Gemeinde, bis Jesus wiederkommt, mit ihren Wirtschaftskrisen, mit Teuerung, die viele Menschen um ihre Existenz bringt. Inflation ist ja gerade jetzt wieder ein aktuelles Thema, auch in Europa, das uns beschäftigt. Viele Jahre war das kein Thema. Soweit ich mich erinnern kann, nicht einmal während der Bankenkrise. Es ist die Auswirkung des Krieges. Das ist unbestreitbar. Wenn wir aber bedenken, dass durch ungebremste Lebensmittelspekulation, wie es seit der Zeit von Bill Clinton möglich ist, dass durch ungebremste Lebensmittelspekulationen die Preise ohne reellen Grund in die Höhe getrieben werden. Es gibt genug Lebensmittel und trotzdem steigen die Preise nur, weil ein paar Leute irgendwo in welchen Hochhäusern mit der Getreide und anderen Lebensmitteln zocken. Das zeigt, wie pervers unser Wirtschaftssystem sein kann. Man sagt, dass die Lebensmittelspekulationen, nicht jetzt seit dem Krieg, sondern viele Jahre, nicht nur den Hunger in Afrika bewirkt haben, sondern auch Auslöser für den arabischen Frühling gewesen sind. Der vierte Reiter sitzt auf einem leichenfarbenen Pferd. Er heißt Tod. Er hat ein ganzes Gefolge hinter sich, nämlich die Totenwelt. Ein Viertel der Erde wird in seine Macht gegeben. Der Tod kommt durch Krieg, so heißt es im Text, durch Hunger, durch Seuchen und durch wilde Tiere. Und dieser Tod als der letzte Reiter, der bringt jetzt eine richtig große Ernte ein. Nicht wahr? Er profitiert von dem, was die ersten drei Reiter angerichtet haben und kann jetzt einsammeln. Was bedeutet nun die Reihenfolge dieser vier Reiter? Diese vier Reiter zeigen eine Dynamik aus, man muss sich vorstellen, wie eine Welle, die sich fortsetzt. Nämlich eine Dynamik, die von Angriffskriegen ausgelöst wird und die mit dem Tod schlussendlich endet. Angriffskriege bringen immer bestehende Systeme aus ihrer Balance. Wenn wir uns erinnern an den Angriffskrieg der USA gegen den Irak, so hat das zu Feindschaften, zu Terror, zu Krieg im Irak geführt, ist mit auch ein Grund für den Krieg in Syrien, nicht wahr? Das Gleichgewicht des Schreckens oder der Macht im Nahen Osten ist durch diesen Krieg nachhaltig gestört worden. Der Iran ist heute viel gefährlicher, als es damals der Fall war. Angriffskriege, das ist das Erste, sie bringen Systeme auseinander, also der Frieden von der Erde wird genommen. Das Zweite ist, Angriffskriege haben immer auch wirtschaftliche Folgen, wie Hunger und Inflation, das brauche ich nicht wiederholen. Die letzte Folge von Angriffskriegen, diese Welle, die sie auslösen, ist der Tod. Tod durch Gewalt, wie der Text sagt, durch Hunger, durch Seuchen und durch eine bedrohte Umwelt. Johannes nimmt mit der Beschreibung dieser vier Reiter den sogenannten Schmetterlingseffekt vorweg, mit dem man ja heutzutage globale Dynamiken beschreibt. An irgendeinem Ort geschieht etwas Kleines und das hat dann irgendwann in der ganzen Welt eine große Auswirkung. Der Zyklus dieser vier Reiter hat sich während der Geschichte unzählige Male wiederholt und wird das auch weiter tun. Die Hunnen, ich habe sie schon erwähnt, haben am beginnenden Mittelalter einen Angriffskrieg im Osten Europas gestartet und sie haben damit eine verheerende Wirkung ausgelöst, die wir mit dem Begriff Völkerwanderung verbinden. Eine große Umwälzung in Europa durch diesen Angriffskrieg. Gleiches erleben wir eben heute durch den Angriffskrieg Russlands. Die Flüchtlingswelle, eine Unstabilität in ganz Europa, ob die jetzt nur empfunden ist oder tatsächlich ist. Alle geraten in Panik, weil ihre Armeen nicht mehr wirklich funktionstauglich sind. Hunger in vielen Teilen der Welt ist ein Thema, weil die Getreideausfuhr aus der Ukraine blockiert ist. Und schließlich der Tod als großer Profiteur auch von diesem Krieg. Nun wird jeder der vier Reiter mit dem Wort Komm aus dem Thronsaal Gottes aufgefordert, seine schlimme Wirkung zu entfalten. Und das bedeutet, Gott ist der Lenker der Geschichte. Der Reiter kann erst etwas tun, wenn Gott sagt, komm. Gott hat alles unter Kontrolle und, so muss man es auch sagen, Gott bezieht die menschliche Bosheit ein und verwendet sie. Wir leben also in einer Zeit, so kann man das jetzt zusammenfassen, mit einem unentrinnbaren Zyklus von Gewalt mit allen Folgen. Das wird sich immer so wiederholen. Wir leben aber nicht in einer Zeit, wo wir den Kopf verlieren müssen. Wir müssen und können realistisch sein und gleichzeitig gelassen bleiben. Realistisch, weil diese vier Reiter immer kommen werden. Gelassen, weil sie immer dann kommen können, wenn Gott komm gesagt hat. Wir brauchen nicht in Panik geraten, aber wir können die Entwicklung auch in unserer Zeit nicht einfach ignorieren. Wir können nicht von besseren Zeiten träumen, wie das vielleicht viele gemacht haben in Europa. Wir müssen aber auch nicht alles schwarz malen. Es steht nirgendwo im Neuen Testament, dass die Zeiten immer schlechter werden. Vieles ist besser geworden seit dem Neuen Testament, manches schlechter. Johannes leitet uns mit den vier apokalyptischen Reitern an, unsere Zeit, die Ereignisse richtig einzuordnen. Er leitet uns aber nicht an, die Zukunft vorauszusehen. Das will er nicht. Jesus mahnt uns in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 in den Versen 6 bis 8. Und ich lese das. Jesus sagt Folgendes. Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. In vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang, der Beginn der Geburtswehen. Wie können wir als Christen in dieser Zeit bestehen? Das ist die zweite Frage, auf die ich jetzt eine Antwort geben möchte. Es liegt ja auf der Hand, dass schwierige Zeiten auch immer eine Bewährungsprobe für den Glauben mit beinhalten. Unser Christsein muss ja in irgendeiner Form in schwierigen Zeiten zum Tragen kommen. Unser Christsein muss ja einen Unterschied zeigen. Sonst würden wir wirklich nur religiöse Ideen vertreten. Jesus hat uns aber in die Nachfolge berufen. Im ersten Kapitel der Offenbarung gibt uns Johannes eine gute Antwort auf unsere Frage, wie können wir in diesen Zeiten als Christen bestehen? Ich lese dort Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis, die Hoffnung auf Gottes neue Welt und die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt. Johannes beschreibt also hier mit kurzen Worten, was ihn als Autor mit den Gemeinden, an die er schreibt, verbindet. Das sind eben drei Begriffe. Bedrängnis, Hoffnung und Standfestigkeit. Diese drei Begriffe sind Schlüsselworte in der ganzen Offenbarung, wenn nicht sogar die Schlüsselbegriffe. Sie bilden ein Dreieck, wie ich es hier hinten abgebildet habe. Die Bedrängnis ist die Realität, in der wir leben. Die Hoffnung, das ist die Orientierung und die Kraft, aus der wir in dieser Zeit leben. Und die Standhaftigkeit, Standfestigkeit, das ist die Lebensstrategie, durch die wir in dieser Zeit bestehen können. Alle diese drei Gesichtspunkte bilden mit diesem Dreieck auch ein Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld, das bringt uns manchmal auch in große innere Spannungen. Wir müssen aber in diesem Spannungsfeld bleiben, ich werde das gleich erklären, um als Christen in dieser Zeit zu bestehen. Wir können nicht ausbrechen. Das Wort Bedrängnis ist ja im Neuen Testament sozusagen der Fachbegriff für die Wirkung, die die Welt auf uns Christen hat. Die Welt, in der wir leben. Die Welt, in der wir leben, sozusagen bedrängt uns, sie drückt uns, wenn man so will, an die Wand oder nimmt uns die Luft zum Atmen. Das geschieht einerseits durch die Umstände, die äußeren, wie wir es eben durch die vier apokalyptischen Reiter gelesen haben. Als zweites sind wir aber in Bedrängnis, kommen in Bedrängnis, weil wir als Christen mit der Weltanschauung, mit der Kultur um uns herum nicht kompatibel sind. Wenn wir als Christen leben, nicht nur davon reden oder im Gottesdienst das tun, sondern wenn wir Christsein leben, dann erzeugen wir automatisch immer wieder Anstoß. Das lässt sich nicht vermeiden. Und dieser Anstoß, das ist die Reaktion, ist Bedrängnis. Bedrängnis, das Wort meint nicht nur Verfolgung oder ganz schlimme Dinge. Aber Bedrängnis ist immer ja auch eine Glaubenserprobung. Auch in dieser Zeit heute. Johannes will, dass wir die Bedrängnis, in der wir leben, an unser Herz herankommen lassen. Ja, es stimmt. Es ist unerträglich, über den Krieg, über das Leid, über die Ungerechtigkeit in der Ukraine nachzudenken. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann das nicht mehr hören. Ich halte das nicht mehr aus. Doch müssen wir die Bedrängnis, in der wir stehen, an unser Herz heranlassen. Wir müssen den Schmerz aushalten, auch wenn es ein Schmerz ist, der uns nicht direkt betrifft, sondern nur indirekt. Wir dürfen als Christen hier nicht in eine fromme Scheinwelt flüchten, sondern dort bleiben. Bedrängnis ist das, was Johannes und die Christen verbindet. Beide erleben das Gleiche. Der Krieg in der Ukraine, auch der in Syrien und an vielen anderen Orten, eigentlich muss unser Herz schmerzen. Es muss unser Herz zum Bluten bringen. Eine Realität dieser Bedrängnis, hier und heute für uns als Ehepaar, ist, dass wir drei Flüchtlinge in unserem Haus haben. Und ein Stück weit Realität dieser Bedrängnis oder Auswirkung dieser Bedrängnis ist, dass wir das Klo, die Küche, die Dusche, einfach alles mit ihnen teilen. Die Waschmaschine und so weiter. Die Realität der Folgen, der Auswirkung dieser Bedrängnis für uns bedeutet, dass wir sie nicht verstehen, trotz Google-Übersetzer. Sie uns nicht verstehen, sie verstehen vielleicht die Worte, können aber vieles nicht einordnen. Es bedeutet, damit zu leben, dass sie als Flüchtlinge Brot wegwerfen, während wir das konsequent nicht tun. Aber Bedrängnis bedeutet auch, dass wir uns versuchen, ein Stück weit in sie hineinzuversetzen. Während sie als Mutter mit ihren zwei Teenager-Töchtern bei uns ist, im sicheren Westen ist, ist ihr Mann und ihr Sohn, sind ihr Mann und Sohn, weiter in der östlichen Hälfte der Ukraine zu Hause. Und auch in ihrem Haus sind wiederum vier Flüchtlinge, die geflohen sind aus Orten, wo es noch viel schwieriger ist. Am Freitag auf Samstag war bei uns großer Feueralarm nachts um zwei. Sofort sind die beiden Mädchen in Panik geraten. und durchs Haus gerannt. Das ist Bedrängnis, so wie wir sie jetzt erleben. Das alles verursacht Schmerzen. Unsere Flüchtlinge sind Christen. Ihr Glaube muss sich jetzt bewähren und auch unser Glaube muss sich bewähren. In Klammern gesagt, haben uns unsere Flüchtlinge in unserem Haus daran erinnert, dass auch meine Frau in einer Flüchtlingsunterkunft aufgewachsen ist. Damals in einem Dorf in Süddeutschland, in einem alten Haus mit schiefen Böden, das die Gemeinde, das kleine Dorf, dieser Familie eben zur Verfügung gestellt hat. Bedrängnis kommt in unterschiedlicher Form, in unterschiedlicher Gestalt auf uns zu. Es ist ein Kennzeichen unserer Zeit. Durch Krieg, aber auch durch Unverständnis, durch Ablehnung, durch Konfrontation der Lebensanschauungen und die Aufgabe, in der wir stehen, wir müssen uns dieser Bedrängnis stellen. Gleichzeitig mit der Realität der Bedrängnis haben wir die Realität der Hoffnung, in der wir leben. Wir hoffen auf Gottes neue Welt. Wir vertreten als Christen ja nicht Ideen. Wir glauben doch an Realitäten, die jetzt da sind, sich auswirken, nämlich Gott auf dem Thron, Jesus Christus auf dem Thron. Und wir glauben an Realitäten, die Gott in Zukunft schaffen wird. Unsere Hoffnung liegt darin, dass Gott diesem unaufhörlichen Zyklus der vier Reiter irgendwann ein Ende setzen wird. Dass er alles neu machen wird. Und diese Hoffnung, die wir haben als Christen, die müssen wir pflegen. Diese Hoffnung in uns müssen wir sozusagen wach halten, wie eine Kerze am Brennen halten. Sie gibt uns die Kraft, die Bedrängnis, in der wir sind, auszuhalten und unseren Glauben zu bewähren. Wir pflegen diese Hoffnung, so meine ich, einerseits, wenn wir uns Gott und seine Zusagen jeden Tag ein Stück vergegenwärtigen. Ja, das ist am einfachsten und am effektivsten, wenn wir jeden Tag hier drinnen lesen. Das ist eine Gewohnheit, uns diese Hoffnung, diese Zusagen Gottes und die Eigenschaften Gottes zu vergegenwärtigen. Wir brauchen also die Bibel. Wir pflegen die Hoffnung auch, wenn wir in der Bedrängnis an diesen Gott appellieren, dass er doch eingreift. Das Gebet, dein Reich komme, das ist kein frommer Spruch. Dein Reich komme, das ist ein leidenschaftlicher, flammender Appell an Gott, doch endlich einzugreifen. Ein Appell, der aus einem verzweifelten Herz kommt. Du kannst Gott verzweifelt anschreien und auch auf diese Weise deine Hoffnung stärken und pflegen. Standfestigkeit ist die Strategie, sich als Christen in der Bedrängnis zu bewähren und schließlich auch das Ziel zu erreichen. In der Offenbarung, das große Thema in der Offenbarung ist, Johannes schreibt an Christen, das große Thema ist, dass alle Christen das Ziel erreichen. Das große Thema ist nicht die schreckliche Welt, sondern das Ziel erreichen. Und das geschieht, indem wir standfest bleiben. Alternativen zur Standfestigkeit, das wäre ja Resignation, einfach aufgeben, innerlich aufgeben, glaubensmäßig resignieren vor der Gewalt und Aggression Russlands jetzt. Einfach keine Hoffnung mehr haben für die Menschen in der Ukraine oder die Flucht in eine heile, fromme Welt, wo wir uns alle schön einrichten, wo wir uns abschirmen von all dem Schlimmen, was um uns herum geschieht und wir können es dort schön haben. Standfestigkeit ist beides nicht, sondern es bedeutet, unerschrocken zu leben, nicht von Angst bestimmt zu leben, das ist Standfestigkeit. Und es bedeutet, sozusagen auf dem Posten zu bleiben und die Aufgabe zu erfüllen. Ja, ich bleibe standfest und ich möchte hier das Beispiel eines meiner Kollegen aus der Ukraine, sein Mitarbeiter der Kontaktmission, erzählen. 2014 war der Vlad, so heißt er, eine Woche lang verschollen. Er war damals in die Hände der Russen gefallen. Und die Russen haben mehrere Scheinexekutionen an ihm verübt. Das heißt, sie haben mehrmals so getan, als würden sie ihn exekutieren. Was für dramatische Erlebnisse. Und was macht dieser Mann jetzt? Er fährt mit seinem Auto immer wieder an die Front, um Menschen von dort unter größter Lebensgefahr zu evakuieren. Obwohl er weiß, dass manche von denen, die es getan haben, von den Russen gefangen genommen worden sind und gezwungen worden sind oder gezwungen werden, Menschen auf die andere Seite, jetzt Richtung Russland, zu evakuieren. Bei dir ist es vielleicht eine unbedeutend erscheinende Sache im Vergleich zu so einem dramatischen Beispiel, wo es darum geht, standhaft zu bleiben. Aber jetzt, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, dass wir tagtäglich auch unsere Standhaftigkeit trainieren. Sie muss stark sein. Sie muss uns als Lebensstrategie helfen, bis wir das Ziel erreicht haben. So lernen wir es von Johannes. Das Dritte, wie geben wir anderen Menschen in diesen Zeiten Orientierung? Der Onkel meiner Frau hat 19 Jahre lang bei uns gelebt. Er hatte zwei Sprüche, die ähnlich waren. Er sagt, ich habe das Obst lieber, wenn es durchs Fass gegangen ist, und ich habe das Gemüse lieber, wenn es durchs Schwein gegangen ist. Das heißt, er hat das Obst also lieber in Form von Schnaps getrunken und das Gemüse lieber in Form von einem guten Schnitzel genossen. Ich denke, sehr viele Menschen in unserem Umfeld schenken dem christlichen Glauben erst dann Beachtung, wenn er sozusagen durch unser Leben hindurch gegangen ist. Die interessieren sich keinen Deut für unsere Worte, was wir denken, was wir glauben, was wir reden. Allenfalls interessieren sie sich für das, was sie an unserem Leben gerade jetzt in dieser Zeit sehen. Wo sie sehen, da hat Christsein Auswirkungen. Helfen wir Menschen jetzt in der Ukraine tatkräftig oder reden wir nur darüber, was man alles tun müsste? Wie gehen wir selber mit der Krise um jetzt? Ist Angst die Macht, die uns jetzt bestimmt? Oder ist Hoffnung die Kraft, die uns jetzt leitet? Gehören wir jetzt zu den Großzügigen, zu denen, die ein Risiko für andere Menschen eingehen? Oder kümmern wir uns jetzt, wann, wenn nicht jetzt, um unsere eigene Sicherheit, um unsere eigene Zukunft? Schließlich sind die Zeiten schwierig. Hier zeigen sich die Unterschiede, das sehen Menschen. Petrus hat in seinem ersten Brief einen Satz geprägt, der eine große Bekanntheit erlangt hat und der genau den Nagel auf den Kopf trifft an diesem Punkt. Er sagt, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Neben der aktiven Verkündigung des Evangeliums durch Worte gibt es eine zweite Hauptstrategie, den Glauben weiterzugeben. Genau die spricht Petrus an, indem er eben sagt, wir sollen Rede und Antwort stehen über das eigene Leben, über die eigene Hoffnung, wenn Leute uns fragen. Ja, und wann fragen sie uns? Wenn unser Glaube sozusagen durch unser Leben hindurchgegangen ist und sichtbar wird durch unsere Lebensweise, durch unsere Taten, dann werden Menschen aufmerksam und gerade in schwierigen Zeiten werden Menschen aufmerksam und fragen uns. Und dann haben wir auch die Berechtigung, über unseren Glauben zu sprechen. Ja. ich möchte so sagen, unser Leben muss unser Christsein anpreisen. Gerade in diesen Zeiten, nicht in erster Linie unsere Worte. Vor einigen Wochen hat ein Bauer, den wir schon lange kennen, uns einige exotische Tomatenpflanzen gebracht, darunter auch eine besondere russische Sorte. Ich bin jetzt nicht sicher, ob irgendeine der Pflänzchen überlebt hat, aber das ist eine andere Geschichte. Gut. Wir kennen diesen Bauern schon sehr lange, sind aber nicht eng mit ihm befreundet. Ich möchte ausdrücklich sagen, dieser Mann ist ein Mann weniger Worte. Vor ein paar Wochen hat er Sophie, ich war im Ausland, hat er Sophie angerufen und gefragt, ob er mit ihr reden kann. Seine Tochter hat den Bauernhof übernommen, da gibt es sehr große Probleme. Und so wollte er über diese heikle Sache reden. Offensichtlich spricht unser Leben eine Sprache, die ihn dazu gebracht hat, in dieser heiklen Situation jetzt von uns Lebensberatung in Anspruch zu nehmen. Und ich wünsche mir, dass es bald auch Glaubensberatung sein wird. Wenn wir ein Leben führen, das von Hoffnung geprägt ist, dann spricht dieses Leben eine Sprache. Und gerade in schwierigen Zeiten spricht es eine laute Sprache. Manchmal werden wir eingeladen, unser Leben zu interpretieren und über unsere Hoffnung zu sprechen. Ich fasse zusammen. Johannes mit seinen 4 apokalyptischen Reitern zeigt uns, wie wir die unsicheren Zeiten richtig einordnen können. Realistisch, gelassen und klar. Johannes mahnt uns, im Spannungsfeld von Bedrängnis, Hoffnung und Standfestigkeit zu bleiben und nicht auszubrechen in irgendeine fromme Scheinwelt, sondern wirklich dem uns zu stellen. Und das tun wir, indem wir die Bedrängnis an unser Herz heranlassen, indem wir täglich unsere Hoffnung pflegen und indem wir unsere Standfestigkeit trainieren. Und das alles versetzt uns in die Lage, Menschen um uns herum, auch in diesen schwierigen Zeiten, Orientierung zu geben und ihnen die Hoffnung, die wir haben, aufzuzeigen. Du bist von Jesus voll ausgerüstet für die unsicheren Zeiten, in denen wir jetzt leben, und für alles, was noch auf dich oder auf uns zukommen wird. Amen.